So, ich darf jetzt noch den Bibeltext lesen für heute Morgen. Chronika 16, die Verse 8 bis 15. Da heißt es: Danket dem Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund unter den Völkern sein Tun. Singet und spielet ihm, redet von all seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt seine Wunder, die er getan hat, seine Zeichen und Urteile seines Mundes, ihr das Geschlecht Israels, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Wir wollen noch danken. Vater, es ist wunderbar, dass du diese Verheißung uns gegeben hast, einen Bund, der über alle Geschlechter hinausgeht. Denn 1000 Geschlechter hat es bis heute noch nicht gegeben. Wir möchten dir danken, Herr, dass wir dieses wissen und dass wir ganz tief diese Wahrheit in uns tragen. Wir sind untrennbar mit dir verbunden durch diese deine Auserwählung, was du schon vor aller Zeit getan hast, dir vorgenommen hast. Nun segne du uns auch an diesem Tag, in dieser Stunde. Lass uns, Herr Jesus, es wieder warm werden ums Herz, wenn wir miteinander singen, wenn wir von dir hören, wenn du uns deine Wunder kundtust. Segne jetzt auch den Gerhard, auch wir wollen ihn segnen und uns freuen, dass wir ihn in unserer Mitte haben. Amen.
Amen. Ich freue mich, dass so viele ihre geöffneten Bibeln vor sich haben. Das ist eine sehr gute Sache. Das Thema heute Morgen: Meister des Lobgesangs, David. David war es, der eigentliche große Musiker, der Meister des Lobgesangs. Und ich möchte kurz einmal anknüpfen an der Stunde vom Samstag. Wir haben dort über den Hintergrund seines Lobliedes gesprochen, wir haben versucht, uns klar zu machen, warum David so sehr lobte und pries. Wir fragen uns nochmal, warum hat David so großen Wert darauf gelegt, den Herrn zu preisen, zu loben? Und wir fragen uns weiter, warum Lob singen wir eigentlich? Hat David einfach das Hobby gehabt zu loben, so wie andere das Hobby haben, Briefmarken zu sammeln und Segelflieger fliegen zu lassen, und es gibt so viele Hobbys. War das einfach sein Hobby? War es einfach deshalb, weil es ihm Spaß machte, zu Lob singen, lobe den Herrn meine Seele? Hat er einfach Spaß daran gehabt? Ich war so froh über die Predigt gestern, denn sie gab die Antwort auf diese Frage. Warum hat David dieses wunderbare Lied der Lieder, der Lobgesänge uns gegeben, gesungen und uns geschenkt? Weil David Heimweh hatte. David war ein Mann, der wirklich immer Heimweh hatte. Weil David Sehnsucht hatte. Sehnsucht. Wir lesen in Psalm 63. Gott, du bist mein Gott. Das ist ein Davidspsalm. Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in dein Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Meine Seele dürstet nach dir. Meine Seele sehnt sich nach dir. Das ist der eigentliche Hintergrund dieses ganzen Kapitels, all dessen, was wir jetzt vor Augen haben und weiter besprechen wollen. Wir haben ja den langen Weg beobachtet, den David gegangen ist, um die Bundeslade endlich wieder nach Jerusalem zu bringen. Es war ein beschwerlicher, schwieriger Weg. Und wenn wir uns noch einmal fragen, warum war ihm das so unglaublich wichtig, dass die Bundeslade in seiner Nähe ist? Sie war doch gut aufgehoben dort in Kiriat Jearim. Und dann bei dem einen Versuch mit dem Usa ist es ja nicht geglückt. Ja nun, dann lassen wir es halt. Nein, er hat nicht nachgegeben. Er hat nicht aufgegeben, bis sie in seiner Nähe war, die Bundeslade. Die Bundeslade, der Ort der Gemeinschaft mit Gott. 2. Mose, wir haben es ja schon mal gelesen, ich lese es bewusst noch einmal, Kapitel 25, sagt er. Vers 22, also 2. Mose 25, Vers 22. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten werde. Dort, das war ihm klar, und sonst nirgends, war der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Der Ort der Begegnung mit dem heiligen Gott. Nicht in der Natur, auch nicht in der Musik, sondern dort an der Bundeslade. Und in der Tat, Gemeinschaft mit Gott war es, was ihn mit großer Sehnsucht erfüllte. Er suchte immer tiefere, immer größere Gemeinschaft mit Gott. Und Gemeinschaft mit Gott ist ja das Allerhöchste, was es gibt. Im 1. Johannes Kapitel 1 sagt Johannes, der gereifte alte Apostel, dass in der Gemeinschaft mit Gott vollkommene Freude sei. Nirgends sonst, aber dort ist vollkommene Freude. Und nun, nach langen Schwierigkeiten, war es endlich soweit, ein Vierteljahr später, nach dem ersten Versuch mit Usa, dass das Heiligtum Israels, die Bundeslade, der Ort der Gegenwart Gottes, der Gnadenthron, nach Jerusalem gebracht wurde. Nun aber noch einmal eine Zwischenfrage. Warum war es denn so beschwerlich, so schwierig, dieses kleine Kästchen, 1,10 Meter lang, 70 hoch, 70 breit, ein ganz einfaches Kästchen aus Akazienholz mit einem Deckel aus Gold, und zwar ja auch ganz mit Gold verkleidet, und darüber waren ja die 2 Cherubim. Warum waren das so problematisch? Ich habe 3 Antworten darauf gefunden. Erstens, weil die Bundeslade der Ort war, der heiligste Ort, der Ort der Gegenwart Gottes war. Gott ist heilig. Gott ist ein verzehrendes Feuer. So lesen wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Das wird schon deutlich in Jesaja 6, wo Jesaja dem heiligen Gott begegnet an seinem Thron, und dann ruft er aus: Weh mir, ich vergehe, denn ich habe den Herrn Zebaoth gesehen. Da hat er etwas gespürt von der brennenden Heiligkeit der Gegenwart Gottes. Und zweitens, wir können mit Gott nicht machen, was wir wollen. Und das war eben der Fehler von Usa, der erste Weg. Da hat er so über die Bundeslade verfügt, wie es Menschen machen. Es war menschlich ganz gut, was der Usa machte, als er da geholfen hat, eingegriffen hat. Aber göttlich war es nicht. Wir können mit Gott nicht machen und handeln, wie wir wollen. Und drittens, es gibt nur einen Weg zur Gemeinschaft mit Gott. Und hier wird in dieser Geschichte, es lohnt sich darüber weiter nachzudenken, in der Geschichte der Rückführung des Heiligtums, jeder Pluralismus als Sünde entlarvt, als Fehlweg. Der Weg des Usa war der Weg des Humanismus, der Weg der Selbsthilfe, der falsche Weg. Es war der falsche Weg, trotz aller Lieder, die damals gesungen wurden bei der Rückführung. Trotz der Harfen, trotz der Pauken, trotz der Zimbeln, trotz der Trompeten. Ich betone das deshalb so stark, weil wir heute in einer Zeit sind, wo Pluralismus ganz groß Mode ist. Hauptsache ist, es wird etwas Religiöses unternommen. Man singt viele Lieder mit vielen Instrumenten, möglichst laut, möglichst rhythmisch und so weiter. Religiöser Pluralismus. Kirchentag Stuttgart, mehr möchte ich nicht sagen. Da war das sehr vollkommen dargestellt. Gott sagt zu diesem religiösen Pluralismus, nein. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also in seine Gegenwart, als durch mich. Und ich möchte hier unterstreichen, das gilt auch für unser Musizieren, für unser Loben. Es gibt nur einen Weg zu Gott zurück in seine Gemeinschaft. Und dieser Weg heißt, ich bin der Weg. Dieser Weg heißt Jesus. Es gibt auch nur einen Weg, um Gott zu gefallen im Lob, mit Singen und Spielen. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben, im Singen und Spielen geistlicher Art, haben wir ja tiefste Gemeinschaft mit Gott, und das ist ja vollkommene Freude. Und dieser Weg ist der Weg des Gehorsams unter sein Wort. Der Weg des Heils, den Jesus uns vorgezeichnet hat. Es ist der Glaubensweg, der Jesusweg, der schmale Weg. Wir können nur dann wirklich loben und preisen, so dass es Gott gefällt. Es kommt nicht darauf an, ob es den Zuhörern gefällt, auch nicht, ob wir Spaß dran haben, sondern dass es Gott gefällt. Das ist mir immer wieder neu wichtig, dass wir das fragen. Gefällt das nun wirklich Gott? Wir können nur so musizieren und spielen, wenn wir unser Leben ihm übergeben haben, als Lobopfer. Heute Morgen las ich in meiner stillen Zeit Hebräer 13, da ist die Rede davon, dass wir ein Lobopfer sein sollen und dürfen, dass wir unser Leben mit Singen und Spielen ihm zum Lobopfer zur Verfügung stellen dürfen. Ich weiß es nicht, ob ich es deutlich genau gesagt habe. Ich versuchte klar zu machen, der Weg zu Gott, der Gemeinschaft mit Gott, und das Singen und Spielen ist ja Ausdruck dann der Gemeinschaft, der Freude an ihm, der ist nicht beliebig von uns irgendwie zu erfinden, zu kreieren, sondern das ist allein der Weg übers Opfer von Golgatha. Wir haben unser Thema unter drei Gesichtspunkten versucht zu begreifen. Erstens, die Vorbereitung für dieses große Fest der Begegnung mit Gott, der Heimholung mit der Bundeslade. Dann zweitens, das Zentrum des großen Festes, da sind wir jetzt heute auch noch ein wenig dran. Und drittens, die besondere Bedeutung der Musik bei diesem Festakt. Nun sind wir also noch einmal kurz bei dem zweiten, das Zentrum dieses großen Festes. Die Bundeslade war ja der Ort der Gegenwart Gottes. Unmittelbar stand dort der Mensch Gott gegenüber. Dort offenbarte er seinen heiligen Willen, seine Rechtsansprüche. Dort war er gegenwärtig. Und darum durfte im Alten Testament nur wie oft der Mensch dorthin gehen. Einmal im Jahr, und zwar nicht jedermann, sondern nur der große hohe Priester. Und das ist ja ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus. Und wir haben ja das unglaubliche Vorrecht. Wir wissen gar nicht, wie bevorrechtigt wir sind. Nämlich welches? Nach Hebräer? Bitte? So lasset uns nun mit Freudigkeit vor den Thron der Gnade treten. Alle Zeit, denn der Vorhang ist zerrissen. Wir haben offenen Zugang bei Tag und Nacht. Das ist ein unglaubliches Vorrecht, das wir haben. Und nun endlich war es soweit. Ich lese noch einmal Kapitel 16, also 1. Chroniker, den ersten Vers. Und als sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte, und opferte Brandopfer und Dankopfer vor Gott. Wohin sollen die Lade gebracht werden? Es gab keinen Tempel damals in Jerusalem. Es gab auch weiß nicht, wo vorher eigentlich die Lade hingehörte. Was fehlte? Ja, nur das Allerheiligste, das war ja die Bundeslade. Aber die Bundeslade stand ja nicht irgendwie isoliert in der Gegend, sondern wo befand sich ursprünglich nach dem Plan Gottes die Bundeslade? In der Stiftshütte. Wo war denn die Stiftshütte? Tempel, Tempel gab es keinen. Ja, richtig. Bitte? Die Wanderten, ja, ja. Aber die Stiftshütte, die war da nicht dabei. Das ist nämlich sehr interessant. Wenn wir 1. Chroniker, ja, lassen wir mal ein bisschen weiter blättern, Kapitel 21, da ist jetzt die Rede von der Stiftshütte. Das muss ich mir auch erst langsam vergegenwärtigen, dass die Bundeslade nicht mehr bei der Stiftshütte war. Die war getrennt durch alle die Turbulenzen, die vorausgegangen waren. Da steht nun, 1. Chroniker 21, damals, als David sah, dass ihn der Herr erhört hatte auf der Tenne Arauns des Jebusiters und er dort Opfer darbrachte. Aber die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüstung gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu der Zeit auf der Höhe bei Gibeon. Also da sehen wir auseinander. Dort die Stiftshütte auf der Höhe von Gibeon und hier die Bundeslade, die jetzt der David wieder herholen ließ. Und da kommt nun etwas ganz Interessantes, schon eine deutliche prophetische Linie. Die Aussage, die wir hier haben, ist folgendes: Setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Der David hat ein extra Zelt aufgerichtet für die Bundeslade. Und dieses Zelt war nicht die Stiftshütte. Müssen wir klar sein. Die war ja woanders. Ein extra Zelt für sie aufgerichtet. Das Zelt ist nun prophetisch, weil dieses Zelt das Zelt der Zusammenkunft, der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen war und ein uraltes Bild ist, das hineingeht bis ins Neue Testament. Wo haben wir die Erfüllung dieses Bildes? Gott im Zelt. Das frage ich Sie ein wenig, das ist eine schwierige Frage, aber sicher ist jemand dabei, der es weiß. Ja, aber schon vorher. Ja, in der Mitte, ja, das ist schon. Aber das ist jetzt nicht die Frage, sondern diese prophetische Bedeutung des Begriffes Zelt, die ist sehr interessant. Also wir lesen in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns, genau übersetzt. Ist es uns bewusst? Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, gell? Das kennen wir nach Luther. Aber nach ursprünglicher, genauer Übersetzung aus dem Griechischen heißt es, das Wort war Fleisch und zeltete unter uns. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 44, Sie können es gern mitschreiben, das Zelt des Zeugnisses war mit unseren Vätern in der Wildnis. Das Zelt, Apostelgeschichte 7, 44. Das Zelt des Zeugnisses. Und besonders in der Offenbarung finden wir noch einmal diesen Begriff Gegenwart Gottes, Zelt, eine Einheit. Da lesen wir Offenbarung 21, Vers 3. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, genau übersetzt, das Zelt Gottes. Da haben wir die ganze Zusammenfassung dieses Begriffes, Zelt. Wohnstätte Gottes, Gottes Gegenwart im Zelt, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und das wird ja das Wunderbare sein, wenn Gott wieder bei den Menschen ist. Dann wird es erfüllt sein, siehe, ich mache alles neu. Dann ist endlich die Trennung überholt und Gott ist in seinem Volk gegenwärtig. Nun, ich will jetzt nicht weitermachen mit der Geschichte der Bundeslade. Es ist eine ganz tolle Geschichte, wie das alles so lief. Zunächst einmal, sie blieb während der ganzen Regierungszeit Davids in diesem Zelt, in Jerusalem, aber in diesem Zelt, das er aufrichten ließ. Und erst als der Salomo den Tempel gebaut hatte, da wurde die Bundeslade wohin gebracht? In das Allerheiligste des Tempels. Da war es wieder beieinander, das Allerheiligste. Das ist ja im Tempel deutlich. Aber nun, wo ist heute die Bundeslade? Weißt du es auch nicht?
Nee.
Ich auch nicht. Ja, die Bundeslade, die ist verloren gegangen in all den Kriegen und Wirren und so weiter. Irgendwann wird sie ganz spät noch einmal erwähnt, aber dann nicht mehr. Und das alles sagt uns was? Bundeslade, Ort der Gegenwart Gottes, wird auch wieder das Prophetische deutlich durch diese Tatsache, dass diese irdische Bundeslade nicht mehr da ist. Sie spielt also keine Rolle mehr, weil? Ja, in Jesus Christus ist ja, wie heißt es so, wir haben so gelesen, Johannes 1, Vers 14, die Herrlichkeit Gottes wohnte unter uns, zeltete unter uns, in Jesus. In Jesus haben wir die Bundeslade, in Jesus haben wir den Ort der Begegnung. Hebräer befasst sich da sehr. Ja, bitte.
Ich habe noch eine Frage. Ja.
Ja. Nach den Angaben. Ja, 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 das ist durchaus drin. Ja, das ist durchaus drin. Da können wir noch viel drüber reden. Ich werde jetzt das nicht tun, sonst verlieren wir den Faden. Aber es ist durchaus denkbar. Und ja, diese Bundeslade ist ja trotzdem nicht verloren nach der Schrift. Wo ist sie denn jetzt? Es war ja nur ein Abbild, ein Schatten. Was sagt denn das letzte Buch der Bibel? Suchen Sie mal heute, ob Sie die Bundeslade in der Offenbarung finden. Aufgabe für heute. Wer sie gefunden hat, darf sie uns zeigen. Ja.
Wie? Im himmlischen Jerusalem, im Tempel, wonach Mose das geschaut hat und danach bauen sollte.
Wir finden sie in der Offenbarung. Das Wort sogar. Das Wort sogar. Der Begriff ist dort. Aber nun machen wir weiter. Wir haben nun den Vers 2 vor uns. Also das Erste, was wir erkannt haben, die Bundeslade wird in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hat, gebracht. Und zwar mit Opfer und Dankopfer. Vers 2, als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk. Ich habe hier verschiedene Elemente, die auch sehr wichtig sind für unser Loben und Preisen für unser Singen. Das erste Element ist das Opfer. Ohne Opfer keine Gemeinschaft mit Gott. Ohne Opfer keine Versöhnung mit Gott. Wir haben uns leider heute so sehr an einen vertraulichen, fast kumpelhaften Umgang mit Gott gewöhnt. Und das kommt auch in vielen modernen Liedern zum Ausdruck. Das tut mir immer wieder neu weh. Im Neuen Testament wird Jesus, wenn er angesprochen wird, meines Wissens immer mit Herr Jesus angesprochen. Aber in den neuen Liedern wird er fast immer mit Jesus, so ganz vertraut, angesprochen. Aber wenn wir dürfen wohl von Jesus reden, aber wenn wir ihn direkt anreden, auch im Gebet, dann scheue ich mich zu beten, Jesus, hilf mir. Können wir auch mal als Anfänger. Aber das ist nicht die gesunde, normale Art. In der Bibel wird er der Herr angesprochen. Herr Jesus, suchen Sie mal in der Bibel. Das ist ganz interessant. Auf jeden Fall, ohne Opfer keine Gemeinschaft mit ihm. wir wollen ihn ehren. Und zwar das erste ist das Brandopfer. Wozu brauchen wir das Brandopfer? Nur ganz kurz, es sind keine Zufälle, diese Dinge, die hier erwähnt werden. Es ist das fundamentale Opfer, das Brandopfer. Auf was weist das hin? In 3. Mose 1 können wir manches über das Brandopfer nachlesen. 3. Mose 1 und weitere Kapitel. Brandopfer weist auf was hin? Auf Golgatha. Auf Golgatha. Dort wurde unser Herr Jesus das Opfer. Lesen wir auch dann im Hebräerbrief. Und zwar zur Versöhnung für unsere Sünden. Brandopfer. Und dann das nächste ist das Dankopfer. Auch das Dankopfer gehört da hinein. Oder Friedensopfer kann man es auch übersetzen. Also Brandopfer, Versöhnung durch das vollkommene Brandopfer war ja ein Ganzopfer. Das Opfertier wurde total geopfert, verbrannt. Und nun das Dankopfer, was hat es für eine Bedeutung? Es gibt ja viele verschiedene Formen des Opfers und es ist hochinteressant, die einmal sich klar zu machen. Die sind alle erfüllt in Jesus, in ihren verschiedenen Aspekten. Das Dankopfer ist die Hingabe des Lebens. Römer 12, Vers 1 und 2 wird uns deutlich gemacht, was es eigentlich ist mit dem Dankopfer. Sie dürfen selber darüber nachdenken. Römer 12, 1 und 2. Dankopfer. Und nun das nächste Element, Vers 3, also es vorher, das erste war das Opfer. Diese Dinge gehören alle zur Einweihung und zum Singen und Loben. Nun, das nächste Element, das ist Vers 2b. Er segnete das Volk im Namen des Herrn. Der Segen. Ohne den Segen von oben haben wir auch keine richtige Möglichkeit, Gott zu loben. Und ich werde hier erinnert an Epheser 1, Vers 3. Was steht dort? Weiß es jemand zufällig? Ich bin ein schrecklicher Mensch, dass ich immer solche Fragen stelle. Aber das hilft uns auch, diese Dinge uns bewusster zu machen. Gott sei Dank, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Gütern in Christus. Er hat uns gesegnet. Und der alttestamentliche Vorgang ist ja, wie wir wissen, 4. Mose 6, 22 bis 27. Dort wird beschrieben, was es heißt zu segnen, wie der Hohepriester das Volk segnete. Der Herr, wir hören es ja immer im Gottesdienst, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. So sollst du Israel segnen. Das ist Segen. Das heißt, Segen bedeutet, ich lege den Namen Gottes auf jemand. Und dieser Mensch wird durch den Namen des Allerhöchsten Gottes gesegnet. Und so dürfen wir auch immer wieder uns gegenseitig segnen. Das ist unsere große Würde als Priester. Du, Vater, bist der Hauspriester in deiner Familie. Du darfst deine Kinder immer wieder segnen. Im Namen Gottes. Das ist eine wunderbare Würde. Und nun das nächste Element ist die Berufung. Das finden wir in Vers 4. Und er bestellte einige Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, dass sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels. Da werden also Leviten, das sind ja sowieso die auserwählten Diener, berufen zum heiligen Dienst. Und dieser heilige Dienst ist in diesem Falle ganz schlicht das Loben, das Danken und das Preisen. Das ist ein heiliger Dienst. Und dazu mussten damals einige Menschen extra berufen werden. Das heißt, nicht alle konnten es, nur einige wenige. Hier wird uns deutlich, was für eine Würde es ist, in die Nähe Gottes treten zu dürfen, um ihn zu preisen, um ihn zu ihm zu danken, ihn anzunehmen. Damals waren es nur wenige. Es lohnt sich da weiter nachzuforschen. Wir sollten da noch viel Zeit haben, aber Sie können es ja selber tun. Wie ist es heute? Sind es nur einige ordinierte Bischöfe und Superintendenten und so weiter, die loben und preisen dürfen, und wir, die Laien, haben diese Möglichkeit nicht. Was sagt das Neue Testament? Bitte? Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das heilige Priestertum. Das ist unsere große Würde, wenn wir wiedergeboren sind. Wir dürfen teilhaben an dieser großen Ehre. Und wir wissen ja auch aus der Offenbarung, im Zentrum des Thrones Gottes sind die 24 Ältesten, die Repräsentanten der Gemeinden. Und was tun sie? Sie werfen ihre Kronen vor den Thron Gottes hin und beten ihn an. Das ist unsere höchste Berufung. Nun kommt das Vierte. Die Auserwählten werden sogar mit Namen genannt. Das sind nun einige Namen. Und der eine Name, der mich besonders interessiert hat, lautet Asaph. Asaph. Das ist ein ganz interessanter Mann. Also wir lesen es hier, Vers 5. Nämlich Asaph als Vorsteher, Sekaria als Zweiten, Jaasiel und so weiter und so weiter. Mit Psaltern und Harfen. Asaph aber mit hellen Zimbeln. Und dieser Asaph wird da noch ziemlich oft erwähnt. Nun ein kleiner Exkurs, Thema Asaph. Wer ist der Asaph? Was wissen wir von ihm? Ja, der Verfasser vom Psalm 73, sehr gut, ja. Sehen wir schon bei dem Psalm. Hat er nur diesen einen Psalm gedichtet? Wie viele Psalmen hat er Asaph gedichtet? Etwa 12 Psalmen, kann man nachlesen, ja. Und zwar, das sind die Psalmen 50 zum Beispiel, und dann nachher sind viele Psalmen von Asaph erwähnt. Und dieser Asaph war einer der wichtigsten Männer in der Regierung Davids. Er war nicht der Außenminister, er war nicht der Versorgungsminister, auch nicht der Arbeitsminister, sondern er war eigentlich der Vorsteher aller Musiker. Und wir lesen einmal 1. Chroniker, Chronika 25, 1 und 2. Er war also der Oberkapellmeister. Er war ein ganz hochkarätiger Mann im Gottesdienst. Also, 1. Chronika 25. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst, also ausgewählt. Die Söhne Asaphs, da geht es also weiter, nachdem er schon vorher Kapitel 16 der Erste war in dieser Liturgie, werden jetzt seine Söhne berufen, Heman und Jedutun, prophetische Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. Und dann wird es alles weiter beschrieben, diese 24 Gruppen, die dort Gott gepriesen haben. Mir wird hier deutlich, welchen hohen Stellenwert der Lobpreis damals hatte in Jerusalem. Und wie da Berufung notwendig war. Auch heute gibt es solche Berufung. Unser lieber Bruder Gunther Gerhard hat auch so eine Berufung als Mann des Lobpreises, den Lobpreis im Lande auf und ab weiter zu pflegen. Das ist eine hohe Berufung. Aber nicht nur er, wir alle haben diese Berufung in unserem Kreis. Wir haben keine Zeit, noch viel über Asaph zu sprechen. Es wäre sehr interessant, seine Psalmen einmal anzuschauen. Sie dürfen es gern. Psalm 50 möchte den neben 73 noch kurz unterstreichen. Warum ist der Psalm 50 so wichtig, auch von Asaph? Weil dort die Telefonnummer Gottes drin steht, die wir immer parat haben müssen. Das ist wunderbar. Wie heißt die Telefonnummer Gottes? 5015, bitte nie vergessen. 5015, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist aus Psalm Asaphs. Ja. Also, bitte nicht vergessen. Als nächstes beachten wir nun die verschiedenen Instrumente. Es sind hier 4 Sorten erwähnt. Es wird nämlich immer interessanter für mich. Ich hätte jetzt Lust, da viel, viel drüber zu arbeiten. Da können wir fast eine theologische Arbeit drüber schreiben. Die Instrumente. Es sind 4 Sorten, wie erwähnt. Die Psalter, dann Harfen, dann die Zimbeln und die Trompeten. Aber das ist ja nur ein Auszug. Frage, wie viele verschiedene Sorten von Instrumenten finden wir im Alten Testament, Bruder Gunther? Noch nicht gezählt, ja. Wir haben ja auch nochmal die Mühe gemacht. Also stellt euch vor, ich bin auf die schöne Zahl von 21 gekommen. 3 mal 7. Ist nicht toll? Zufall oder Bestimmung? Ja, und wer es will, der kann sie hier bekommen. Ich habe hier einen Auszug aus einem Lexikon, und da habe ich mich damit beschäftigt. Also da ist zum Beispiel Alamot und die Gittitit, Halil und Hatzotra, das ist die Trompete, und die Keren und Kinnor. Wisst ihr, warum der See Genezareth See Genezareth heißt? Ganz einfach. Das sieht so aus wie eine Harfe. Kinnoret heißt es eigentlich. See Kinnoret hat die Form einer Harfe. See der Harfe, darum See Kinnoret. Bitte? Ja, kann ja schon sein. Gitarros, Mahol und so weiter. Also ich stelle das mal zur Verfügung, Herr Moll, das ist ein bisschen angestrichen, diese verschiedenen Instrumente. Das ist schon sehr interessant. Nun, im Alten Testament spielten die Instrumente eine gewaltige Rolle. Singet und spielt. Der Herr Jesus singt ihm, spielt ihm. Und ich möchte betonen, das ist eine Einheit. Das Spielen hat nicht in erster Linie den Sinn der Selbstverwirklichung des künstlerisch hohen Niveaus, sondern das Spiel ist zu sehen mit dem Singen. Und was ist das wahre Singen und das wahre Spielen im Neuen Testament und auch im Alten? Anbetung. Anbetung. Spielt ihm, singt ihm. Das ist der Akzent. Nicht uns, nicht den Zuhörern. Möglichst große, ja, großen Applaus und so weiter. Er soll gepriesen werden. Er allein. Das war also das 5. Element, die Instrumente. Und das 6. Element, das ist der Auswahlchor, den der David hier gebildet hat, die Sänger. Und sie singen und spielen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszuarbeiten. Und nun schließlich noch ein Hinweis auf die Kantate selber, diese Lobpreiskantate, die von Vers 8 an hier genannt wird. Es heißt zunächst einmal, zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seine Brüder. Warum hier zum ersten Mal? Er hat doch vorher auch schon dem Herrn gedankt. Nun, hier haben wir den Eingang dieses liturgischen Gottesdienstes, denn vorher war ja die Bundeslade gar nicht da. Hier wird also ein geordneter Gottesdienst, der ja lange, lange gepflegt wurde im Tempel, eingeführt. Und zwar ist der Asaf der eigentliche, der das managt, der eigentliche Kapellmeister und seine Brüder. Welche Elemente gehören zu dieser Kantate? Ich kann das jetzt nur noch aufzählen, ganz kurz, wenn Sie mir erlauben, 7 Elemente, aber ich mache es ganz kurz, Sie können später selber darüber nachdenken. Was war die Hauptsache der Kantate? Ich habe mal bei den Lehrgesprächen im Henser Verlag, wo ich ja auch Lehrgespräche zu führen hatte, mit den Lehrlingen auszubilden, die Frage gestellt, was ist die Hauptsache bei der Musik? Wie aus der Pistole kam von einem jungen Mädchen aus Bernhausen die Antwort, was meinen Sie? Der Rhythmus! Das ist die Hauptsache. Das war aber hoch aufschlussreich. Das war ehrlich. Rhythmus, Hauptsache, der Rhythmus stimmt. Alles andere kommt nachher hinterher. Was ist denn hier die Hauptsache? Ja, aber die Elemente. Bitte? Stehen, ja, der Text. Was steht nicht drin in der Kantate? Was fehlt denn? Was, ich würde sehr viel dafür geben, wenn ich das auch hätte. Was fehlt uns? Das Notenbild, die Partitur. Da nirgends steht, was die Trompete und so weiter gespielt hat. Das wäre doch ganz fantastisch. Ich wäre ein berühmter Mensch, wenn ich das irgendwo finden würde in der Wüste. ausgegraben habe. Ich wäre in allen Zeitungen chemisch. Stellen Sie mal das vor. Aber es kommt eben nicht. Ist auch kein Zufall. Das ist bei Gott nicht so wichtig. Der Rhythmus ist nicht so wichtig. Auch das Notenbild ist nicht so wichtig, der Text. Und nun kommt also hier der Text. Und der Text hat auch 7 Betonungen. Darf ich das noch ganz kurz sagen? Die Zeit ist eigentlich vorbei. Das erste ist der Dank, das ist die Klammer. Das haben wir in Vers 10 und 34. Danket dem Herrn, rufet seinen Namen an. Und Vers 34, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Dank stand an erster und an letzter Stelle. Er war zutiefst dankbar. Und so darf es auch bei uns sein, wenn wir ihn loben. Zuerst der Dank und am Schluss nochmal der Dank. Das ist sehr wichtig. Dann der Aufruf, singet und spielet ihm. Vers 9. Sie können das einfach notieren. Und dieser Aufruf ist auch oft, etwa 12 Mal finden wir in den Psalmen, singet ihm. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet ihm alle Welt. Singet dem Herrn alle Welt, denn er tut Wunder. Wir haben es ja auch gestern schon gehört. Dann der nächste Schritt, das dritte, der Ruf zur Freude. Das gehört auch. Loben und Preisen ist immer verbunden mit Freude. Vers 10. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Es freue sich. Haben wir gestern was gemerkt. Es ist gut rübergekommen. Vielen Dank. Kann man nun Freude befehlen? Kann man sagen, es freut euch mal. Kann man Freude befehlen?
Paulus tut es.
Paulus tut es, ja. Das müssen wir extra drüber reden, gell? Das ist sehr wichtig. Das war gestern, was du auch sehr gut rübergebracht hast. Nicht abhängig, loben, kann man loben befehlen, nicht? Nicht abhängig von der Stimmung, von der schlechten Laune am Morgen, sondern das ist eine Frage des Gehorsams. Ja, es freue sich das Herz der. Also das dritte war der Ruf zur Freude, dann das vierte, das Gedenken, Vers 12 und Vers 15, 12, gedenket seiner Wunder, das steht auch hier, gedenket oder beredet alle seine Wunder. Psalm 103, wir haben es ja vorher gehört, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir dürfen unser Denken gebrauchen, ja nicht an der Garderobe abgeben, wenn wir in seine Gegenwart drehen, sondern unseren Verstand ganz scharf gebrauchen. Und wenn wir darüber nachdenken, was er uns Gutes getan hat, dann werden wir innerlich lebendig. Das nächste ist, besprechet seine Wunder, redet von seinen Wundern, verkündigt täglich sein Heil, erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit. Das ist der missionarische Auftrag, der im Singen drin ist. Oh, da möchte ich jetzt am liebsten so viel drüber reden, der missionarische Auftrag. Wir waren bei einer Freizeit in Österreich und da haben wir eine Geheimwaffe gehabt. Und die war sehr erfolgreich. Wisst ihr, was das für eine Geheimwaffe war? Und mit der sind wir rumgezogen und sind da vor diese Höfe gegangen in Österreich und haben sie gebraucht. Das war das Lied, großer Gott, wir loben dich. Das haben nämlich diese katholischen Bewohner der Höfe gekannt und da wurde ihr Herz warm. Da haben wir Kontakt gehabt. Das war unsere Brücke, unsere Geheimwaffe. Also erzählen von ihm. Dann schließlich das sechste, der prophetische Ton, der auch dazu gehört. Er richtet in aller Welt. Er kommt zu richten die Erde. Und das wird auch in Vers 25 deutlich. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und versammle uns und errette uns von den Heiden. Und schließlich siebtens, die Zusammenfassung des gesamten Lobgesangs. Die Anbetung, Vers 35 und so weiter. Sprecht, hilf uns Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette uns von den Nationen, von den Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. So darf es aufhören und so darf unser Leben auch schließen. Lobe den Herrn. Ich kann hier nur stille schweigen und den Herrn anbeten. Dieses Loblied ist ein ganz gewaltiges Loblied. Es lohnt sich darüber immer wieder nachzudenken und es auch betend zu sagen, zu bewegen, zu meditieren und immer wieder so zu sprechen, wie David es uns gelehrt hat. Singet ihm, spielet ihm, erzählt alle seine Wunder. Wir wollen beten. Es ist wunderbar, dass wir dir singen dürfen, dass wir dir spielen dürfen, dass wir deine Wunder weitergeben dürfen, die wir so zahllos erlebt haben, jeder auf seine Art, in so vielfältiger Weise. Wir preisen dich dafür. Lass es doch weiter klingen in unserem Leben. Wir preisen dich dafür. Amen.